Am vergangenen Wochenende hat es Ausschreitungen in Frankfurt gegeben. Ausschreitungen, die ganz ähnlich sind zu dem, was im Juni bereits in Stuttgart passiert ist und was auch in anderen deutschen Großstädten passiert ist. Die Debatte über diese Ereignisse ist groß und wird sehr aufgeregt geführt. Und um hier vielleicht einen besonderen Blick und einen historischen Blick aufzumachen, dazu bin ich jetzt mit dem Historiker Bodo Mrozek verbunden. Schön, dass Sie dran sind. Guten Morgen, Herr Mrozek.
Guten Morgen, Herr Ruhlfeld.
Ja, manchmal ist es ja sinnvoll, historische Vergleiche aufzumachen, nicht um eine absolute Identität von Ereignissen zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte zu behaupten, vielleicht aber um sich zu orientieren und vielleicht gerade auch an der Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden die Analyse zu schärfen. Wir haben hier in diesem Korax Morgenmagazin auch so einen Vergleich schon aufgemacht, als wir über die Stuttgarter Ereignisse gesprochen haben, nämlich mit dem Historiker Uwe Fuhrmann habe ich da gesprochen über die Arbeiterunruhen, die es im Jahr 1948 in Stuttgart gegeben hat, an genau den gleichen Orten wie eben im Juni dieses Jahres. Mit Ihnen, Herr Mrozek, haben wir hier bei Korax jetzt schon mehrmals über die sogenannten halbstarken Krawalle in den 50er Jahren gesprochen und ähnliche Ereignisse, die in den 50er und 60er Jahren in der BRD und in der DDR stattgefunden haben. Vielleicht das auch nochmal zur Einordnung für Hörerinnen und Hörer, die jetzt unsere bisherigen Gespräche noch nicht kennen, wenn das eine mögliche Vergleichsfolie ist. Wie würden Sie diese Auseinandersetzung in diesen 50er Jahren, diese Ausschreitungen vielleicht zusammenfassend beschreiben?
Wir haben in den 50er Jahren eine ganze Reihe dokumentiert von sogenannten Großkrawallen. Das sind ungefähr 90 Randale mit jeweils mehr als 150 beteiligten Personen und noch sehr viel mehr kleine Ereignisse, die damals alle sehr heftig diskutiert wurden, als Symptom für in der Regel irgendetwas ganz anderes galten. Also man hat sofort von lokalen Ereignissen dann auf große Gruppen geschlossen. Ich denke, da haben wir ja schon eine Parallele zu heute. Und auch damals sind sowohl Stuttgart als auch Frankfurt Orte des Geschehens gewesen. In Stuttgart gab es im Februar 1957 die heute weitgehend vergessenen Auseinandersetzungen mit sogenannten Halbstarken. Da haben Jugendliche also Autos aufgehalten, auch hochgehoben, die Fahrgäste noch darin. Dann kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Frankfurt hat etwa das Offenbacher Motorrad- oder Moped-Rudel damals Kontroversen erregt, die in die Presse gingen mit Motorradlärm, mit sogenannten Rabatzäußerungen, wie man gesagt hat. Und es zieht sich eigentlich dann auch weiter durch die Nachkriegsgeschichte. In Frankfurt gibt es dann in den 60er Jahren auch heftige Auseinandersetzungen um den Marschallbrunnen, wo sogenannte Gammler herumgelungert haben, also Jugendliche im öffentlichen Raum, einfach nur durch ihre Präsenz den Unmut der Anwohner und dann auch der Ordnungsorgane erregt haben. Und ich denke, diese Beispiele sind jetzt nur zwei rausgegriffen aus eben sehr vielen, zeigen, dass es sich jetzt, wie heute gleich wieder behauptet wird, nun keineswegs um irgendein völlig neues Phänomen handelt, sondern dass es dann eine sehr lange Tradition von solchen Auseinandersetzungen gibt.
Interessant ist ja, dass es diese halbstarken Krawalle sowohl in der BRD als auch in der DDR gegeben hat, aber ja nicht nur das. Man kann ja eigentlich sagen, dass es ein internationales Phänomen gewesen ist. Und das ist ja ein Verweis darauf, dass es nicht nur ein zufälliges Ausrasten von irregeleiteten Jugendlichen, sondern es gab Ursachen für diese Tumulte. Vielleicht gerade auch mit diesem internationalen Blick. Was kann man denn zu diesen damaligen Gründen oder Ursachen für diese Auseinandersetzungen benennen?
Ja, das ist eben für meine Begriffe ein ganzer Strauß von Ursachen, die damals ja diskutiert wurden. Ich habe das in meinem Buch Jugend, Popkultur, was bei Suhrkamp erschienen ist, sehr umfangreich mal ausgewertet. Polizeiakten aus verschiedenen Ländern, aus den USA, aus Großbritannien, aber auch aus Frankreich und eben aus beiden Staaten. Und die Dinge gehen sogar darüber hinaus. Was vielleicht gemeinsam ist, ist, dass solche lokalen Vorfälle ganz stark medialisiert worden sind damals schon. Es gab also ein ganzes Genre im Kino, das war der aus Amerika kommende sogenannte Juvenile Delinquency Movie, JD Movies auch genannt, also Filme etwa mit James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, Saat der Gewalt schon Anfang der 50er Jahre und das hat dann auch seine Pendants gefunden in der Bundesrepublik, etwa die Halbstarken mit Horst Buchholz. In der DDR gab es dann auch den Versuch, auf dieses Genre einzusteigen, natürlich mit einer entsprechenden Botschaft im Hintergrund. Das war der Film Berlin-Ecke-Schönhauser Allee. Und man hat also eigentlich dann ein älteres literarisches Motiv, das des Rowdies, so, das stammt schon von der Jahrhundertwende, dieser Begriff, oder in Deutschland eben der Begriff des Halbstarken oder der Halbstarken auch, was schon vor das oder in das späte 19. Jahrhundert datiert und sich sogar noch weiter zurückführen lässt in die Eckensteherliteratur des Vormärz, also der 1830er Jahre. Man hat also da im Grunde genommen so einen Typus konstruiert des rebellischen Jugendlichen. Aus dieser Zeit stammt dann auch die Zuschreibung, die Jugend müsse auch in irgendeinem bestimmten Alter ganz besonders rebellisch sein. Auch das ist eine eher historisch spezifische Konstellation, die uns vorher so gar nicht begegnet. Und durch diese Typologisierung wurden dann letztendlich sehr unterschiedliche Ereignisse von der lokalen Kneipenschlägerei wegen irgendeiner Eifersuchtsauseinandersetzung im Zusammenhang mit Alkohol bis hin zum Rumstehen im öffentlichen Raum oder zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen, etwa bei Konzerten. Die Bühnen, muss man wissen, waren damals eigentlich auf ein sitzendes, stillsitzendes Publikum ausgelegt. Und wenn Jugendliche da getanzt haben, sind die Ordnungskräfte sehr schnell eingeschritten. Und all dem wurde aber durch diese Typologisierungen ein übergeordneter Sinnzusammenhang verliehen. Also wenn eben bei dieser besagten Kneipenschlägerei mit Eifersuchtshintergrund jemand entsprechend gekleidet war, dann galt das als ein Symptom eines Wertewandels in der Jugend. Und was man natürlich auch diskutiert hat damals, war die Nachahmungsthese, dass also durch diese Filme jetzt international sich auch ein solches aufrührerisches Verhalten verbreitet hat. Krawalle entstanden sind, teilweise auch, so ging es los in England, bei sogenannten Cinema Riots, also bei diesen Kinovorführungen, wo die Gründe auch oft sehr nüchtern waren. Die Jugendlichen hatten wenig Zugang zur Musik, haben im Kino bei Musikszenen angefangen zu tanzen. Dann wurde die Polizei gerufen, wenn die nicht aufgehört haben. Und so hat man eben auch diskutiert, ob sich diese Jugendkultur durch die Medien, durch die Kultur transnationalisiert hat und ob das nicht auch ein schlechter Einfluss durch die Kultur war. Im Fokus stand vor allem der Film, aber auch Comics und auch Musik ganz stark. Also es ging eben sehr viel um den Rock'n'Roll und seine Nachfolger.
Es gibt also eine Wechselwirkung mit Literatur, Kino, Subkultur, und das ist sehr interessant, genau darüber zu sprechen, weil jetzt in der Skandalisierung der Ereignisse von Stuttgart und Frankfurt, da taucht ja auch ein ganz spezifischer Verweis auf, nämlich die sozialen Medien werden hier als verstärkender Faktor und auch als neue Qualität genannt, also TikTok, Facebook, Twitter und so weiter. Diese Medien werden da als Ursache mit ausgemacht dafür, dass eben ja Jugendliche sich da gegenseitig bestärken, indem dass sie sozusagen plündern und ausschreitig werden. Sie weisen eben genau darauf hin, eine mediale Verstärkung von sozialen Prozessen und Konflikten hat es auch schon in den 50er und 60er Jahren gegeben. Kann man in diesem Sinne davon einem Muster von solchen Auseinandersetzungen sprechen?
Also man kann zumindest über ein Muster sprechen von innerhalb der Debatten, die dann darauf folgen. Das ist eben interessant, dass man heute meint, man könne solche Vorfälle erklären dadurch, dass bestimmte neue Medien auftauchen. Wir sehen aber in der Geschichte, dass eben etwa in dieser Welle von sogenannten halbstarken Krawallen in den Jahren 57, 58 wir erheblich mehr Auseinandersetzungen hatten, ohne dass es jetzt solche sozialen Medien schon gegeben hat. Damals wurden andere Medien verantwortlich gemacht, also etwa das Transistorradio hat zu großen Kontroversen geführt, weil es auf öffentlichen Plätzen betrieben wurde, weil sich die Straße dadurch, der Asphalt zur Tanzfläche verwandeln ließ, und da gab es einen ganz harten Crackdown der Polizei, etwa in West-Berlin mit Kontrollen, wo man hunderte von Transistorradios konfisziert hat, wenn die nicht bei der Post angemeldet waren zum Beispiel. Und wir sehen auch, dass solche Phänomene, die wir heute gerne auserklären mit der Wirkung sozialer Medien, etwa Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, die dann auf YouTube gesendet werden. Wir haben schon in den 1920er und 1910er Jahren Massenschlägereien von Schülern, etwa in Berlin auch, haben sich hunderte von Schülern in Charlottenburg und Spandau zu Massenschlägereien verabredet, ganz ohne YouTube. Also das jeweils neueste Medium, was ungewohnt ist und irgendwie bedrohlich erscheint, erklärt das Vorhandensein solcher Auseinandersetzungen überhaupt nicht aus, sondern es ist eigentlich eher eine historische Konstante, dass man diese Medien dann auch skandalisiert und kriminalisiert.
Was Stuttgart betrifft, da hat es in Bezug auf die polizeilichen Ermittlungen ja dieses Schlagwort von der Stammbaumforschung zu einiger Berühmtheit geschafft. Das heißt, man vermutet hier in der Herkunft der Täter einen Grund für Aufruhr und Krawall. Die Ausschreitungen in Stuttgart und in Frankfurt, die werden auch eben mit als ein Problem von Migration gefasst. Taucht denn diese Art von Ursachenforschung bei den historischen Vergleichen in den 50er, 60er Jahren auch auf?
Ja, auch das ist eine lange, traurige historische Konstante. Wir haben in der Zeit in den USA schon eine große Debatte darüber, ob Polizisten nicht ganz besonders puerto-ricanische und schwarze Jugendliche in ihren Polizeimaßnahmen in den Fokus nehmen. Das wird sehr heftig diskutiert. Wir haben in England Auseinandersetzungen zwischen sogenannten Teddy Boys, die sich also modisch abheben und auch in so einer Art historisierenden Mode auf die Zeit des Beginns des 20. Jahrhunderts beziehen. Auseinandersetzungen mit jamaikanischen Migranten in Frankreich sind sofort junge Algerier für schuldig erklärt worden, auch wenn die jetzt unter den Festgenommenen gar nicht überrepräsentiert waren. Und in der Bundesrepublik etwa hat man dann ganz schnell eine Debatte gehabt darüber, ob hier etwa kulturell entwurzelte, eingewanderte Jugendliche im Kern des Problems liegen. Und damit meinte man damals die sogenannten Heimatvertriebenen, die also als aufgrund ihrer dörflichen Herkunft als irgendwie nicht integrierbar gelten haben und auch das Opfer von sehr viel Diskriminierung waren. Also auch diese Zuweisung, dass man sofort bestimmte Gruppen in den Blick nimmt und singuläre Ereignisse, die eigentlich deswegen diskutiert werden, weil sie ja untypisch sind, weil sie ungewöhnlich sind, davon wird sofort geschlossen auf größere Gruppen, für die ja genau dieses Verhalten eigentlich überhaupt gar nicht typisch ist. Also das ist eine ganz lange historische Konstante und auch hier kann man sehen, dass die gleichen Muster sofort wieder bedient werden, wenn dieselben Scharfmacher sich sofort zu Wort melden und meinen, man könnte von eben bestimmten Ereignissen, wo ein paar Dutzend Jugendliche festgenommen werden, sofort auf eine große Gruppe schließen, etwa eben auf migrantische Jugend oder damals auch auf die Jugend insgesamt als solches. Man muss aber eben auch sehen, wir verhandeln dann, dass drei Dutzend Verdächtige hier repräsentativ sein sollen für die gesamte Jugend, dass aber am selben Wochenende, wo in Stuttgart ein paar Leute randaliert haben, Tausende von Jugendlichen vielleicht soziale Arbeit geleistet haben, aber diese Taten rücken dann natürlich nicht in den Vordergrund, sondern man nimmt eben die Ausnahme, um damit auf die Regel zu schließen.
Sie haben im Spiegel ein Interview gegeben zu demselben Thema, auch zu diesem historischen Vergleich eben Frankfurt 2020 und den Auseinandersetzungen in den 50er und 60er Jahren. Und in diesem Gespräch, da verweisen Sie darauf, Ausschreitungen insbesondere von jungen Menschen hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Und Sie machen da eine ziemlich weite Spanne auf, vom Mittelalter über die frühe Neuzeit eben bis hin zur Nachkriegszeit. Wenn ich mir da jetzt selber so einen historisch kritischen Blick aneigne, kann man vielleicht auch mit so ein bisschen Misstrauen nachfragen, ist es überhaupt möglich, so eine Kontinuität in so einem großen historischen Zeitraum zu behaupten und ist da die Vergleichbarkeit überhaupt gegeben? Das vielleicht auch als zugespitzte Frage, ist das eine anthropologische Konstante? Gehört es zur Gesellschaft überhaupt, dass es solche Auseinandersetzungen gibt?
Ja, mit den anthropologischen Konstanten wäre ich immer vorsichtig. Also ich habe da eher darauf verwiesen, dass die Zeitgenossen damals auch schon in dieser Debatte es dann Leute gab, die als besonnene Stimmen gesagt haben, die Dinge sind jetzt nicht vollständig neu. Wenn wir mal in die Geschichte gucken, dann gibt es eine lange Tradition des sogenannten groben Sommerunfugs, die eben bis ins 19. Jahrhundert reicht. Man hat dann auch am Ende des Jahrzehnts der 50er Jahre, wo also so vermeintlich eben diese Hunderten von Großauseinandersetzungen abgelaufen sind, festgestellt, dass es sich kriminalstatistisch überhaupt nicht niedergeschlagen hat. Die 40er Jahre haben weitaus mehr Jugendkriminalität verzeichnet als die 50er Jahre. Also das ist eher so eine Argumentationsfigur dagegen, die Dinge für völlig neu zu erklären. Ich denke, dass jede Zeit natürlich ihre spezifischen Problemlagen hat und man da sehr vorsichtig sein muss zu sagen, das ist jetzt auch immer exakt dasselbe oder es ist eben gar anthropologisch. Im Übrigen hilft es ja auch nicht weiter zu sagen, dass irgendeine Sache schon früher vorgekommen ist. Also wenn wir uns vorstellen, wir würden das auf andere Problemlagen übertragen nach dem Motto Vergewaltigung Verschwörungen gibt es doch schon seit Tausenden von Jahren, was regt ihr euch auf? Das ist natürlich kein Argument. Also wir können die Dinge jetzt nicht, nur weil es sie früher schon gab, in irgendeine Tradition, an die wir uns gewöhnen müssen, stellen. Also jede Auseinandersetzung ist für sich natürlich auch ein Problem und hat auch eine spezifische Problemlage. Und in dieser Nachkriegszeit, da ging es dann auch vielfach um ganz andere gesellschaftliche Unsicherheiten. Wir hatten demografisch sehr junge Gesellschaften und es gab Angst vor zu viel Veränderung durch eine nachrückende Generation, die sich auch von den Idealen des Nationalsozialismus sichtbar abgegrenzt hat, durch andere Körperhaltungen, die als provozierend empfunden wurden, eben das sogenannte Herumlümmeln, was im Typus des Eckenstehers angelegt ist und in den 60er Jahren auch durch die Gammler etwa wieder aktualisiert wird. Es gab heftige Kulturkämpfe eben um neue Formen der Kultur. Damals war eben das Comic ein ganz großes Streitthema. Die wurden teilweise öffentlich verbrannt auf Plätzen von politischen Organisationen, von Kirchen. Ich meine, heute freuen sich die Leute, wenn die Jugendlichen mal irgendwas Gedrucktes in die Hand nehmen. Und das Comic heißt jetzt heute Graphic Novel und kommt im Schuber daher. Also da sehen wir, wie sich dann solche Sachen auch vollständig verschieben können.
Vielleicht abschließend, ich finde die These sehr plausibel zu sagen, solche Auseinandersetzungen und solche Arten von Ausschreitungen sind oft in der Geschichte ein Anzeichen dafür, dass es Modernisierungsprozesse gibt, gesellschaftliche Veränderungen und dass die eben mit Konflikten einhergehen, dass solche Veränderungen halt nicht glatt verlaufen. Und das führt mich eben zu der Frage, sind diese Auseinandersetzungen, die wir jetzt erleben, also Stuttgart, Frankfurt, andere deutsche Großstädte, es ist ja sozusagen nicht ein einzelnes Phänomen, es muss ja dann anscheinend irgendwie soziale Gründe geben. Sind das vielleicht Anzeichen dafür, also sehr offen gefragt, dass es gerade grundlegende Änderungen auch vor sich gehen in unserer Gesellschaft?
Also ich kann es als Historiker nicht substanziell beantworten. Wir sind ja die Leute, die immer zu spät kommen, in der Regel 20 Jahre zu spät, weil dann erst die Akten im Archiv freigegeben werden. Dafür haben wir dann auch das letzte Wort. Ich kenne jetzt die Ermittlungsakten aus Stuttgart und Frankfurt nicht. Man kann aber, glaube ich, schon so gewisse Parallelen sehen. Also schon damals gab es etwa um 1962 bei den sogenannten Schwabinger Krawallen in München sehr, sehr große Auseinandersetzungen, die durch ein zu hartes Vorgehen der Polizei, so hat man das dann später ermittelt, unter anderem motiviert war. Man hat da Polizeischüler eingesetzt am Anfang, die also besonders hart vorgegangen sind, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlte. Am Anfang stehen Kontrollen von Straßenmusikern an Gegenden, wo eigentlich gar keine Anwohner sind, etwa im Englischen Garten in München. Und das wurde von vielen Zeitgenossen schon als zu hart und als unverhältnismäßig begriffen. Man hat damals auch schon Auseinandersetzungen gehabt um Polizeirassismus. Ein Spanier wurde da festgenommen und von Justizvollzugsbeamten mit faschistischen Parolen angebrüllt. Auch in der DDR ist den Polizisten, die wurden schon als SA-Horden beschimpft von Jugendlichen, als sie etwa bei Protesten gegen das Verbot von Beatbands in Leipzig 1965 es zur Auseinandersetzung kam. Also ich denke, da gibt es viele Parallelen. Man hat dann auch in der langfristigen Ermittlung, wo dann auch nicht nur Polizeiakten, sondern vielleicht auch die von Sozialarbeitern, von Soziologen mit einbezogen wurden, hat man dann auch festgestellt, dass es oftmals ganz pragmatische Gründe war. Den Jugendlichen fehlten schlichtweg Aufenthaltsorte in diesen modernisierten und kommerzialisierten Innenstädten, wo man das vergessen hat. Also im Frankfurter Marshallbrunnen wurde dann bei den sogenannten Gammler-Konflikten etwa diskutiert, eine Aufenthaltsstube mit einem Sozialarbeiter einzurichten. Das waren so sozialpräventive Maßnahmen. Und da, denke ich, sieht man einfach viele Parallelen. Auch heute ist ja durch Corona sind die Clubs und die Vergnügungsstätten geschlossen. Wir haben einfach große Mengen von Menschen im Raum und dann kann eine Polizeikontrolle bei einer alkoholisierten Masse natürlich auch mal irgendwie eine spontane Unmutsäußerung kann dann sich verselbstständigen. Und das ist dann schon eine längere Tradition, dass es gerade im Sommer bei heißen Temperaturen dann mal zu solchen lokalen Aufwallungen kommt, die aber jetzt nicht unbedingt für einen generellen Werteverfall der Jugend an sich oder eben ganzer Gruppen stehen müssen. Also auch die Schwabinger Krawalle haben am Ende geendet nach mehreren Tagen, wo also bis zu 1500 Münchner sich da und Münchnerinnen sich daran beteiligt haben. Die haben geendet durch Regenfälle und an den Bäumen fand man dann Zettel: Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse fällt das Polizeisportfest heute aus. Es gibt also eine Erklärung, die sagt ganz simpel und pragmatisch: Der Regen hat die Gemüter abgekühlt.
Das sagt Bodo Mrozek. Er ist Historiker und Autor des Buches Jugendpopkultur, eine transnationale Geschichte. Letztes Jahr erschien im Surkamp Verlag. Und wenn man eben sozusagen transnational und historisch eben sich mit Jugendpopkultur auseinandersetzt, dann wird man auf Ereignisse stoßen, die vielleicht einige Parallelen aufbieten zu dem, was wir jetzt mit Stuttgart und Frankfurt diskutieren. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Mrozek.
Sehr gerne.